Diamonds are forever. Diamanten sind unvergänglich. Für die Untermalung dieses Reklamespruchs hat der südafrikanische De Beers-Konzern gleich zwei Komponisten engagiert und ein ganzes Streichorchester antreten lassen. Zu dieser Musik waren Bilder glitzernder Edelsteine weltweit in Fernseh- und Kinospots zu sehen. Geld spielte keine Rolle.
Tödliche Gier. Wie Diamanten die Kriege in Afrika schüren. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Die Steine sind natürlich toll, ne? Also wenn man die so am Licht sieht, also hat einen unheimlichen tollen Glanz. Also die Dispersion, die Zerlegung des Lichts in die Spektralfarben, das ist beim Diamanten auch sehr hoch. Das macht natürlich auch dieses Farbspiel aus, was man jetzt ja auch im Licht so sieht. Ne? Da sind wirklich alle Farben drin, wenn man den so bewegt. Da ist ein bisschen Rot drin und Gelb drin, Blau. Natürlich hat er was. Das ist wirklich schon also unerreicht eigentlich, da dieser Glanz, dieses Feuer in dem Stein. Das ist wirklich schon toll.
Der Bremer Goldschmied Thomas Rammelt hat einige Diamanten auf einem Samttuch vor sich ausgebreitet und dreht sie mit der Pinzette ins Licht. Wenn er einen davon für ein Schmuckstück verwendet, dann ist das etwas Besonderes. Auch seine Kunden lassen sich vom Glanz der Edelsteine begeistern. Ab und zu fragt einer von ihnen nach, woher die Diamanten eigentlich kommen.
Also sehr unterschiedlich, manche aus Interesse und manche tatsächlich, weil sie in der Presse gelesen haben, dass es eben auch Steine gibt, die aus diesen Konfliktregionen kommen oder Blutdiamanten. Da gab es ja mal einen großen Artikel in der Zeit und einige haben das auch gelesen, aber es ist jetzt in den letzten 2 Jahren ist das einmal vorgekommen.
Jedes Jahr werden Rohdiamanten im Wert von über 7,5 Milliarden Dollar gefördert, knapp 2/3 davon in Afrika. Durch kunstvolle Schleifen und geschickte Vermarktung, im Wert gesteigert, werden die kleinen Steine schließlich für rund 60 Milliarden Dollar an die Kundschaft, vor allem in den USA, in Japan und Westeuropa, verkauft. Doch Afrikas Bevölkerung macht das kaum reicher. Im Gegenteil. Über 6 Millionen Menschen sind in Kriegen zum Opfer gefallen, die in den letzten 20 Jahren um die Vorherrschaft über die Diamantenminen geführt wurden. Im Kongo, in Angola und Sierra Leone. Fast 4 Millionen Menschen mussten aus ihrer Heimat flüchten. Mit dieser groben Schätzung sorgte Tony Hall, ein demokratischer Kongressabgeordneter, im Sommer 2001 für Aufregung in den USA. Zuvor hatte bereits eine Untersuchungskommission des UN-Sicherheitsrates nachgewiesen, wie der brutale Bürgerkrieg in Sierra Leone mit den Erlösen aus geschmuggelten Diamanten finanziert wurde. Als die Washington Post 2 Monate nach den Anschlägen des 11. September 2001 auch noch Belege dafür veröffentlichte, dass illegale Diamantenexporte nicht nur den Nachschub an Waffen für Afrikas Bürgerkriege finanzieren, sondern auch der Terrororganisation Al-Qaida zur Geldwäsche gedient hatten, war die Empörung groß. Zwar werden bis zu 95% der Rohdiamanten auf legale Weise gefördert und gehandelt. Doch wenn illegale Diamanten nur 5% der Weltproduktion ausmachen, spülen sie den afrikanischen Warlords doch Jahr für Jahr über 300 Millionen Dollar in ihre Kriegskassen. Dass Afrikas Reichtum auf diese Art Afrikas Leid finanziert, ist allerdings kein Naturgesetz. Schon Jahre vor der Aufregung um die Verwicklung von Al-Qaida in das Diamantengeschäft hatte ein internationaler Zusammenschluss von Dritte-Welt-Solidaritätsgruppen unter dem Namen Fatal Transactions begonnen, über die sogenannten Kriegs-, Konflikt- oder Blutdiamanten aufzuklären.
Die Kampagne hat 1998 angefangen. Die hat in Großbritannien eingeschlagen wie eine Bombe. De Beers hat fast einen Herzinfarkt gekriegt. Analysten an der Börse haben panisch zum Verkauf von De Beers Aktien aufgerufen, aufgrund der drohenden Großkampagne von Dritte Weltgruppen.
Anne Jung ist die deutsche Sprecherin der Kampagne gegen Blutdiamanten. Vorbild waren die äußerst erfolgreichen Aktionen von Tierschützern gegen den Pelzhandel.
Was Ähnliches hat De Beers befürchtet, weil Diamanten ein so sensibles Handelsgut sind, weil sie ein Luxus sind. Man braucht es nicht, man braucht Benzin, man braucht was zu essen, man braucht Diamanten nicht. Er lebt von dem Image und das ist von De Beers in einer einmaligen Werbekampagne kreiert worden. In der PR-Abteilung würde ich gerne mal ein Praktikum machen, da kann ich wirklich noch was lernen. Und der Stein an sich ist nicht wertvoll, der Wert existiert in den Köpfen der Käufer. Diese Tatsache macht das Business zu einem äußerst sensiblen.
Nachdem die Diamantenindustrie kurze Zeit versucht hatte, das Thema zu ignorieren, machte Marktführer De Beers im Herbst 1999 eine Kehrtwende und kündigte an, keine Diamanten mehr aus den afrikanischen Kriegsländern Sierra Leone und Angola zu kaufen. Im Mai 2000 trafen sich die weltweit führenden Unternehmen der Diamantenförderung und des Handels auf Einladung der südafrikanischen Regierung mit Vertretern von 52 Staaten und Delegierten der Protestkampagne. Sie entwickelten gemeinsam ein Verfahren, mit dem auf Dauer garantiert werden soll, dass keine illegal geschürften oder gehandelten Diamanten mehr in offizielle Kanäle eingeschleust werden können. Afrikas Kriegsherren sollten so ihre sicherste Geldquelle verlieren. Nach dem Tagungsort, der südafrikanischen Bergbaustadt Kimberley, wurden diese Treffen als Kimberley-Prozess bezeichnet. Sie führten unter der Schirmherrschaft der UNO zu einem Zertifizierungsverfahren für Diamanten, das am 1. Januar 2003 in Kraft getreten ist. Seine Auswirkungen sind bis in die beschauliche Pfalz hinein zu spüren. Hier in Idar-Oberstein, dem Zentrum der deutschen Diamantenindustrie, drehen sich die Schleifmaschinen der Traditionsfirma Hahn und Söhne.
Diamant lässt sich ja nur mit Diamant bearbeiten aufgrund der Härte. Also wenn Sie den Stein beim Sägen falsch aufsetzen oder auch auf der Scheibe gegen die Wuchsrichtung, da können Sie in Urlaub fahren und da ist nachher die Scheibe kaputt, aber mit dem Diamant ist nichts passiert.
Dieter Hahn führt Deutschlands älteste Diamantenschleiferei in vierter Generation. Gleichzeitig ist er Präsident des Bundesverbandes der Edelstein- und Diamantenindustrie, der Deutschen Diamantenbörse und Gründungsmitglied des privatwirtschaftlichen World Diamond Council. Am Kimberley-Prozess war er von Anfang an beteiligt. Bis in die 70er Jahre hinein gab es 4000 Diamantschleifer in der Region um Idar-Oberstein. Dann wurde die Produktion in Billiglohnländer, vor allem nach Indien, verlagert. Deshalb kommen Diamanten heute fast immer fertig geschliffen in Deutschland an. Ob sie aus dubiosen Quellen stammen, ist dann nicht mehr festzustellen.
Wenn ein Gestein geschliffen ist, kann kein Mensch mehr sagen, wo der herkommt. Das kann man nicht mehr. Das kann man in einem Rohstein kann man das mit 70%iger Sicherheit immer sagen. Aber prinzipiell, aufgrund der Erfahrung, weiß man dann, wo die Ware herkommt. Vor allem in der Partie. Bei Einzelsteinen ist es natürlich auch schwieriger.
Heute gibt es in ganz Deutschland nur noch 150 Diamantschleifereien. Und sie kaufen ihr Rohmaterial fast ausschließlich im belgischen Antwerpen. Dort muss die Herkunft der Steine nach dem im Kimberley-Prozess festgelegten Verfahren beim Import geprüft und zertifiziert werden. Dieses Zertifikat gilt dann in der gesamten Europäischen Union, also auch in Deutschland. Einige Steine werden allerdings noch immer aus afrikanischen Minen direkt nach Deutschland importiert. Sie landen dann unter der Lupe von Hans-Dieter Krieger. Auch er betreibt eine Diamantschleiferei in Idar-Oberstein und ist in ganz Deutschland der einzige vereidigte Sachverständige für die Begutachtung von Rohdiamanten. Nur er darf ein Herkunftszertifikat nach dem Kimberley-Prozess ausstellen. Hans-Dieter Krieger ist fest überzeugt davon, dass ihm niemand einen Blutdiamanten aus einer illegalen Mine im Rebellengebiet von Angola oder dem Kongo unterjubeln kann. Ein Diamant könne seine Herkunft nicht verleugnen.
Das kann man mit Sicherheit bestimmen. Es gibt da äußere Strukturen des Diamantes. Der Diamant hat einen inneren Aufbau, hat äußere Kristallformen. Man kann im Wesentlichen schon das bestimmen. Das hat man in der Erfahrung, wenn man über eine Partie drüber schaut, so sieht man gleich, wenn da ein Stein drin liegt, der nicht in Anführungszeichen reingehört. Das sind visuelle Eindrücke, die in Sekundenschnelle da sind.
Für den Präsidenten des Deutschen Diamantenverbandes hat sich das Thema Blutdiamanten damit erledigt.
Wir können heute unseren Abnehmern versichern, dass unsere Ware aus konfliktfreien Diamanten produziert wird, weil wir exakt wissen, wo wir unsere Ware herkaufen. Wir bekommen auch von unseren Anlieferern die entsprechenden Papiere. Insofern ist für uns das Problem von der praktischen Seite her gelöst, aber die Politik ist gefordert, das durchzusetzen. Die einfachste Möglichkeit wäre, wenn die Politik, aber dafür ist diese Lobby zu stark, die Waffen kontrollieren würde. Denn ein Panzer, eine Faustfeuerwaffe, ein Karabiner, selbst Munition ist ja um vieles größer. Aber das schaffen sie nicht. Da geht auch niemand dran. Da kann ich also jetzt auch die NGOs nicht verstehen. Man sollte eigentlich dann fair sein und sollte das nach allen Richtungen gleichzeitig machen. Und hier wird ja absolut mit zweierlei Maß gemessen. Wir haben da gar keine Handhabe, auf die Regierung in Liberia einzuwirken. Das muss die UNO, die sich das ja auf die Fahnen geschrieben hat, oder auch die EU, die müssen das regeln. Von uns haben die alle Unterstützung. Nur wir haben nicht die politische Macht und Kraft, dahin zu gehen und zu sagen, das geht nicht.
Ganz so machtlos, wie es sich hier anhört, ist die Diamantenindustrie allerdings nicht. Und deshalb sieht Anne Jung, die deutsche Sprecherin von Fatal Transactions, in den Beschlüssen des Kimberley-Prozesses zwar einen ersten Erfolg, keineswegs aber das Ende der Kampagne.
Das Ziel, das wir erreichen wollten, war, mit dem Beispiel des globalen Diamantenhandels vergessene Kriege aus Afrika zurückzuholen in das Bewusstsein einer deutschen Bevölkerung. Und das ist uns schon einigermaßen gelungen.
Auch das Zertifizierungsverfahren sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagt Anne Jung. Noch gäbe es allerdings keinerlei Sanktionsmöglichkeiten für Unternehmen oder Staaten, die sich nicht an die Regeln halten. So hat zum Beispiel der westafrikanische Kleinstaat Gambia zwischen 1996 und 1999 Diamanten im Wert von rund 100 Millionen Dollar nach Belgien exportiert. Allerdings gibt es in Gambia, das kleiner ist als Schleswig-Holstein, keine einzige Diamantenmine. Die Untersuchungskommission des UN-Sicherheitsrates geht deshalb davon aus, dass 90% dieser Steine aus dem 1000 Kilometer entfernten Bürgerkriegsland Sierra Leone stammten. Und doch hätten sie nach den Regeln des Kimberley-Prozesses als legaler Export aus Gambia zertifiziert werden können.
Der Handel mit Konfliktdiamanten, der wird niemals aufhören, weil man es einfach nicht kontrollieren kann. Eigentlich ist es so, dass es auch die Aufgabe der Diamantenindustrie wäre, zusammen mit den einheimischen Regierungen größere Parcels von Diamanten von der Mine bis Europa zu begleiten. Und dann können wir sicher sein, das sind keine Konfliktdiamanten, weil wir wissen, sie kommen aus Botswana, weil wir wissen, sie werden von der offiziellen angolanischen Regierung gehandelt oder so. Und gerade im südlichen Afrika sind derzeit derartig viele und auch von keinem mehr ganz genau zu definierende Rebellenbewegungen unterwegs, die sich mit Diamanten finanzieren, auch in Ländern, die überhaupt selber keine Diamantenvorkommen haben oder kaum wie beispielsweise Liberia, dass es eigentlich der einzige Weg sein kann, den Handel so genau zu kontrollieren, also von der Mine bis zum Endverbraucher, dass man diesen Handel halt möglichst dann zurückfahren kann mit den Konfliktdiamanten.
Krieg wurde in Afrika auch schon in Ländern geführt, in denen es keine Diamanten gibt. Aber irgendwann geht die Munition zur Neige und ein rohstoffarmes Land wie Mosambik kehrt dann zum Frieden zurück. Sind jedoch Diamanten vorhanden, kann der Krieg Jahrzehnte dauern. So wie in Angola, das 1975 zeitgleich mit Mosambik unabhängig wurde. Oder so wie in Sierra Leone, wo die Kindersoldaten einer mit Diamantenverkäufen finanzierten Rebellenarmee tausenden Gefangenen, darunter auch vielen Kindern, kaltblütig die Arme abhackten. Afrikas Diamanten finanzieren Kriege, die gerade die ärmsten Menschen des Kontinents noch weiter ins Elend stürzen. Gleichzeitig sind Diamanten aber auch die Lebensgrundlage für über 1 Million Afrikaner und ihre Familien, die auf eigene Faust nach den kostbaren Steinen graben. Würden grundsätzlich nur noch Diamanten aus den großen, von internationalen Konzernen betriebenen Bergwerken zum Handel zugelassen, wäre die Existenz dieser Menschen zerstört. Auch in den gewaltigen Diamantenminen Südafrikas und Namibias finden Zehntausende Arbeit. Und im Nachbarland Botswana profitiert sogar die gesamte Bevölkerung von den Gewinnen aus der Diamantenförderung. Wenn die Arbeiter nach Schichtende durch das Tor der Diamantenmine von Givaneng strömen, weht ihnen schon Musik entgegen. Maxi Selumedi, genannt Maxi Mam, ist der Megastar am Himmel der botswanischen Popmusik. Ihre Hits dröhnen aus Autoradios, Büros und Bars. Givaneng ist die ertragreichste Diamantenmine der Welt. Sie liegt mitten in der menschenleeren Trockensavanne. Trotzdem zeigt sich die benachbarte Kleinstadt in sattem Grün. Gärten, Sportplätze, ein öffentlicher Park und ein Golfplatz werden rund um die Uhr bewässert. Dafür sorgt die Minengesellschaft, ebenso wie für das Krankenhaus, das Flugfeld, eine Mehrzweckhalle, mehrere Clubrestaurants und Schulen. Der Bergbauingenieur Charles Mkandavire stammt aus Sambia und ist begeistert von den Arbeits- und Lebensbedingungen, die ihm hier in Botswana geboten werden. Während Minenarbeiter im südlichen Afrika normalerweise hunderte von Kilometern getrennt von ihren Familien in Massenunterkünften leben müssen, sind Frau und Kinder in Jivaneng dabei.
Every miner I know brings his family. The moment you're engaged, you're offered a house.
Jeder Bergarbeiter bringt seine Familie mit. Sobald man angestellt ist, wird einem auch ein Haus angeboten. Ein sehr anständiges Vier-Zimmer-Haus. Meiner Familie gefällt es sehr gut. Sie sind sehr glücklich. Es gibt sehr gute Schulen hier mit internationalem Standard. Die Geschäfte sind gut und groß. Was auch immer man kaufen will, hier findet man es.
Der Diamantenkonzern, dessen Mitarbeiter so zufrieden sind, heißt Debswana. Als in Botswana 1968, 2 Jahre nach der Unabhängigkeit, die ersten Diamanten in der Kalahari-Wüste gefunden wurden, war die junge Regierung schlau genug, zwar südafrikanisches Know-how ins Land zu holen, den reichen Nachbarn die Diamantenförderung aber nicht alleine zu überlassen. De Beers durfte nur 50% von Debswana kaufen. Die andere Hälfte behielt der botswanische Staat. Die Zusammenarbeit funktioniert so gut, dass Botswana heute vor Russland und Südafrika der wichtigste Diamantenlieferant ist. Jeder dritte weltweit geförderte Diamant stammt aus Botswana. Und 80% des Erlöses aus der Diamantenförderung, das sind über 2 Milliarden Dollar im Jahr, bleiben im Land. Botswana hat keine Schulden, im Gegenteil. 6 Milliarden Dollar hat die Regierung gewinnbringend im Ausland angelegt. Aus den Erlösen wird ein für afrikanische Verhältnisse vorbildliches Gesundheits- und Bildungssystem finanziert. Und in der Hauptstadt Gaborone eine Skyline aus Glas und Beton. Im Zentrum die beiden Hochhäuser von Debswana. Im einen werden die kostbaren Steine unter schwerer Bewachung und hinter Panzerglas begutachtet, sortiert und für den Export vorbereitet. Im anderen Hochhaus wird das Diamantengeschäft verwaltet. Im 14. Stockwerk residiert der Debswana-Vorstand. Louis Nchindo ist ihr Vorsitzender.
Unsere Diamanten wurden schon immer so behandelt, als wären sie zertifiziert. Es gibt eine geschlossene Kette von der Mine über das Sortiergebäude hier bis zur Diamantenhandelsgesellschaft, die sehr gut kontrolliert wird. Und wir haben ein Gesetz in diesem Land, nachdem es schon immer illegal war, im Besitz eines Rohdiamanten außerhalb der Minen oder der Handelsgesellschaft zu sein. Wenn man einen Diamanten auf der Straße findet und aufhebt, sollte man sich nicht von einem Polizisten dabei erwischen lassen. Denn wenn er den Diamanten entdeckt, hat man sich strafbar gemacht. Das hat illegale Diamantenhändler abgeschreckt.
Die Regel gilt selbst innerhalb des Minengeländes. Wer dort zufällig einen Diamanten findet, muss ihn sofort unter Zeugen an einen der überall postierten Sicherheitsmänner übergeben. Oft kommt das allerdings nicht vor, denn die winzigen Edelsteine werden in einer vollautomatischen Anlage mit Hilfe von Röntgenstrahlen, Lasertechnik und Chemie aus den Massen an Stein und Geröll herausgewaschen. Aquarium wird dieses Heiligtum des Diamantenreichs von den Arbeitern genannt. Kein Mensch darf es betreten. Am Schluss landen die Edelsteine in gepanzerten und per Kotschloss gesicherten Stahlkisten, die einmal in der Woche mit Blaulicht vom Militär in die Hauptstadt eskortiert werden. Die Sicherheitsmaßnahmen sind so streng, dass die Betreiber darauf verzichten, ihre Angestellten beim Verlassen der Mine zu durchsuchen. Der Bergbauingenieur Charles Mkandavire erlebt es täglich.
Life is about rules. If you follow what the company regulations say, you don't have any problem. For instance, I've been here for almost 6 months.
Das ganze Leben besteht aus Vorschriften. Wenn man sich an die Regeln des Unternehmens hält, dann hat man keinerlei Probleme. Ich bin schon länger als 6 Monate hier und habe noch nie ein Problem gehabt. Ich habe immer meinen Sicherheitsausweis dabei. Jedes Unternehmen erwartet das doch. Ebenso wie ein Staat, der Ausweise ausstellt, ohne die man das Land nicht betreten kann. Genau wie hier. Ohne Erlaubnis kommt man nicht in die Mine rein. Und wenn man gegen das Gesetz eines Staates verstößt, dann bekommt man es mit der Polizei zu tun. Genau wie hier.
Botswana ist Afrikas Musterländle. Auf der Rangliste der Korruptionsbekämpfer von Transparency International wird es besser bewertet als selbst Frankreich. Botswana hat es geschafft, den Diamantenreichtum mit der richtigen Mischung aus Selbstbewusstsein und Bescheidenheit zum Aufbau eines funktionierenden Staates zu nutzen. Dieser Erfolg hängt allerdings am seidenen Faden, denn so üppig der Ertrag, so groß ist auch die Abhängigkeit vom Diamantengeschäft. 2/3 des Staatshaushalts werden durch den Export der glitzernden Steine finanziert. Entsprechend groß war die Besorgnis, als die Kampagne gegen Blutdiamanten immer mehr öffentliche Aufmerksamkeit gewann. Zwar wurde Botswana von allen Vorwürfen immer ausdrücklich ausgenommen, der Botswana-Chef Louis Nchindo hat aber trotzdem mit einer vorbeugenden Reklamekampagne darauf reagiert.
Wir hätten darunter leiden können, denn die größte Gefahr ist doch, wenn man einer amerikanischen Lady das Foto eines Kindes mit einem abgehackten Arm zeigt und ihr sagt, Diamantenhändler haben das getan, dann hört sie bestimmt auf, Diamanten zu kaufen. Ob sie nun aus Botswana kommen oder aus Sierra Leone, das ist ja egal. Das war also unsere Angst. Aber es war auch aus mehreren Gründen eine künstliche Bedrohung, weil da ja über 1 oder 2 Länder gesprochen wurde, die zusammengenommen für weniger als 4% der weltweit geförderten Diamanten stehen. Wir denken, dass mit der Arbeit von Botswana in Europa und Amerika, durch unser Programm Diamanten und Entwicklung, und nach Abschluss des Kimberley-Prozesses die Sache jetzt wirklich ad acta gelegt werden sollte.
Botswana hat die Kampagne gegen Blutdiamanten nicht geschadet. Aber hat sie den Menschen wirklich genützt, die in Afrikas Krisengebieten unter den Waffen leiden, die mit dem Erlös illegaler Diamantenverkäufe bezahlt werden? Gut möglich, dass die internationale Kampagne zumindest einen Beitrag dazu geleistet hat. Die offenen Kriege in Angola und Sierra Leone sind vorerst beendet. Und Anne Jung, die deutsche Sprecherin von Fatal Transactions, hofft, dass der öffentliche Druck nun auch beim Wiederaufbau der zerstörten Länder hilft.
Im Moment geht es darum, dass auch die Diamantenindustrie Druck auf die Regierung vor Ort ausübt, dass die enormen Profite dieses Handels halt der Bevölkerung zugutekommen. Denn man kann sozusagen nicht mehr von Kriegsdiamanten sprechen, aber Konfliktdiamanten, den Begriff würde ich weiterhin aufrechterhalten, wenn in einem Land wie Angola, das als eines der rohstoffreichsten Länder in ganz Afrika gilt, immer noch jedes 5. Kind verhungert. Uns war es immer sehr wichtig, keinen generellen Stopp von dem Handel mit Diamanten zu fordern, weil Länder wie Botswana sich tatsächlich bemühen, damit einen demokratischen Aufbau des Landes zu gewährleisten und die auf keinen Fall betroffen werden sollten davon. Aber wir haben immer die Devise ausgegeben, an die Konsumenten nachzufragen, einfach zu fragen und damit Juweliere zu verunsichern, damit die bei ihren Händlern nachfragen. Und es so irgendwann klar wird, dass der Verbraucher sich wirklich dafür interessiert, wo diese Steine herkommen.
Zurück nach Deutschland. 1 Jahr nach Einführung der Regeln des Kimberley-Prozesses hat der Bremer Goldschmied Thomas Rammelt noch kein einziges Diamantenzertifikat zu sehen bekommen. Stattdessen tauchen manchmal merkwürdige Händler in seinem Geschäft auf.
Die kommen wirklich einfach hier rein, ohne dass ich die jemals zuvor gesehen habe, mit Farbsteinen und haben auch vielleicht auch manchmal Diamanten dabei. Und bieten die dann an. Und wenn man dann nach einer Graduierung fragt, weil die keine Qualitätsangabe haben, gucken die kurz mit der Lupe drauf und sagen, das ist dann die und die Qualität und die Farbe. Und also da lasse ich dann sofort die Finger von. Das kaufe ich nicht. Das ist einfach zu riskant.
Auch Dieter Hahn, der Präsident des Deutschen Diamantenverbandes, weiß, dass trotz Kimberley-Prozess und Importkontrollen weiterhin Steine dubioser Herkunft nach Deutschland gelangen. Schließlich gibt es nichts, was einfacher zu schmuggeln wäre, als die winzigen und gleichzeitig extrem wertvollen Steine. Ein nackter Mensch, so wird in der Branche gerne erzählt, kann an seinem Körper problemlos so viele Diamanten verstecken, dass er mit dem Verkaufserlös für den Rest seines Lebens ausgesorgt hat.
Schwarze Schafe gibt es ja leider in jedem Beruf, ob bei Ärzten, bei Autohändlern, bei Journalisten, bei Diamantleuten, das gibt es überall. Und da können wir uns noch so anstrengen, das werden wir nie ausmerzen, weil einfach die Profitgier der Menschheit manchmal über allem steht, leider Gottes. Und es ist, und das war immer schon so, das seriöse Diamantgeschäft ist auch eine Vertrauenssache. Denn der Endverbraucher muss sich auf das verlassen können, was ihm sein Juwelier und Goldschmied, was er ihm anbietet. Da beißt keine Maus den Faden ab. Und das ist immer noch die Hälfte unseres Geschäfts, das Vertrauen. Nur innerhalb der Branche, aber wir passen ja auch gegenseitig ein bisschen aufeinander auf. Da ist schnell bekannt, wer was macht. Wenn da einer gegen die Statuten zuwiderhandelt, der ist innerhalb 24 Stunden rund um die Welt gemeldet, der kann nichts mehr werden.
Vorgekommen ist das seit dem Inkrafttreten der Zertifizierungsregeln allerdings noch nicht. Und der amerikanische Journalist Greg Campbell, der die verschlungenen Wege der Blutdiamanten monatelang in Sierra Leone recherchiert hat, vermutet auch, dass das so bleiben wird. Der Effekt des Kimberley-Prozesses besteht seiner Meinung nach vor allem darin, dass der Schmuggel illegal geförderter Diamanten jetzt noch besser getarnt wird.
Man muss einfach wissen, dass die meisten Steine oder fast alle Steine werden noch lose gehandelt. Wenn ich jetzt einen Diamanten bestelle, dann kriege ich den nicht in diesen schönen kleinen Plastikkärtchen, wie man das so kennt, eingeschweißt und zertifiziert, sondern ich kriege den Stein lose, so wie sie jetzt hier liegen, im Steinbrief. Und da muss ich mich einfach auf den Steinhändler verlassen, wenn ich frage, ob das irgendwie ein geprüfter Stein ist, der wirklich aus einer, ja, Anführungsstrichen, sauberen Mine kommt. Das kann ich selber an dem Stein nicht mehr sehen. Der ist ja nicht irgendwie gekennzeichnet. Wir sind einfach im Prinzip so das letzte Glied in der Kette. Das Schwächste, kann man sagen. Außer dem Kunden natürlich, der muss sich dann völlig auf uns verlassen. Diamonds are forever.
Diamonds are forever. Diamanten symbolisieren Glück und unvergängliche Liebe. Den Menschen in einigen Ländern Afrikas haben sie vor allem unvorstellbares Leid gebracht. Die Kampagne gegen Blutdiamanten hat zumindest bewirkt, dass jetzt auch die Schmuckkäufer im reichen Norden davon erfahren. Noch sind die Maßnahmen gegen die tödliche Diamantengier wenig wirkungsvoll. Denn bei der Zertifizierung nach den Regeln des Kimberley-Prozesses überwacht sich die Industrie lediglich selber. Nötig wäre aber eine staatliche Kontrolle der Diamanten von der Mine bis zum Juwelier. Dann könnte Afrikas unvergänglicher Reichtum endlich auch Afrikas Bevölkerung helfen.